Argument, es müssten ganz viele sein und dann wäre es gut, diese Konsumentenmacht. Dem Argument hast du recht gegeben, das meine ich, die Fehler, die genannt wurden, wären nicht besser, wenn sich denen viele anschließen. Und du kannst Gift draufnehmen, wenn du in die Schiene einsteigst, dann kriegst du eine endlose Debatte, warum der Zwang, mit wenig Geld zurechtzukommen, warum man den auch anders praktizieren kann. Dann kriegst du die Debatten, dass Proleten statt ihren Kindern Milchschnitte mit in die Schule zu geben, lieber ein deftiges Vollkornbrot und das wäre auch noch billiger und so weiter. Also daran merkst du, dass du an dem grundlegenden Standpunkt dann gar nichts angegriffen hast, sondern ein Getümer anfängst über die Frage, gerade auch in Anknüpfung an dieses Argument, das bei Linken sehr beliebt ist, dass man vieles sowieso nicht bräuchte, also über die Frage, ob dieser Lohn wirklich so ein Mittel ist, mit dem eine wahre und umfassende Konsumentenmacht nicht geht. Und daran merkst du, dass du den Ausgangspunkt des Fehlers nicht erwischt hast. Und wie das geht, ist mal nicht im Vortrag erzählt worden.
Aber das finde ich trotzdem nicht richtig. Also zum Beispiel dieses einfache Beispiel, warum tun denn die Leute das massenhaft nicht, dass sie was die empfehlen? Warum kaufen sie denn massenhaft nicht das gesündeste Produkt? Es bewegt sich doch keiner freiwillig. Oder warum kaufen sie denn nicht das Produkt von dem von mir aus, wie es wieder mit dem Apfel kommt? Ich bleibe mal nur bei dem Punkt. Warum machen das denn Leute, dass sie freiwillig Produkte kaufen, von denen sie selber wissen, wenn sie die zu sich nehmen? würden in irgendeiner Form geschadet, dadurch, dass entweder Gift drin ist oder sonst was. Sie wissen auch, dass die Produkte auf eine Art und Weise produziert werden, dass anderen Leuten geschadet werden, dass man diese Leute in Bangladesch, wie wir schon zitiert, die mit 30 Cent herstellen. So, das ist den Leuten doch bekannt. Warum machen sie das denn? Die drehen doch das Argument um. Sie sagen, der Konsument hätte doch die Freiheit, es alles ganz anders zu machen. Er hätte doch die Freiheit, ja, das teurere Produkt zu kaufen. So, ich meine, sie drehen doch das Verhältnis damit auf den Kopf. Das tatsächliche Verhältnis besteht doch daran, dass es einen Unterschied gibt, warum sich die Leute mit einem geringen Einkommen einteilen müssen. Und weil sie das müssen, gibt es eine Notwendigkeit dafür, warum die Masse der Leute genau diese Produkte weiterhin kaufen wird. Und das Argument wird doch genau auf den Kopf gestellt, hingedrückt, indem gesagt wird, das wahre Subjekt dieses Produktionsprozesses ist der Konsument, der so auf die Produzenten einwirken kann, dass sich dann nur die guten Produkte durchsetzt.
Das letzte Argument, das du bemühst, stimmt, wenn du darauf hinweist, dass die angebliche Freiheit des Konsumenten, sich so oder anders zu entscheiden beim Einkauf, für die meisten dadurch gebrochen ist, dass der Geldbeutel die Entscheidungsfreiheit gar nicht hergibt. Ja, das ist ein Argument. Stimmt. Ich meine, dass du zwei Argumente vermischt und dadurch kommt ein schräger Schlag rein. Ja, den Hinweis finde ich in Ordnung, dass du sagst, die behauptete Freiheit, auf die gedeutet wird, jeder kann doch Bioprodukte zu sich nehmen, wenn er sich nur anders entscheidet und nicht mehr so gierig ist, für 5 Euro ein Kilo Fleisch zu erwarten. Dagegen wendest du ein, die Freiheit dieser Leute ist durch den Geldbeutel arg eingeschränkt, der ihnen diktiert wird. Aber die Umkehrung, die damit nahegelegt wird, hätten alle die Freiheit, sich für diese Edelprodukte zu entscheiden, wäre das Problem aus der Welt, weil es das Gift in den Lebensmitteln nicht mehr gäbe. Dies ein verkehrter Umkehrschluss. Mal noch zu der ersten Voraussetzung. So ist die Welt doch auch gar nicht, dass man sagen könnte, der Markt zerfällt in 2 Segmente. Es gibt auf der einen Seite Unternehmungen, die sagen, in unseren Äpfeln wird Gift verarbeitet und in unseren Hähnchen Altöl. Dafür kosten sie aber auch nur die Hälfte. Und dann steht dem ein Konsument gegenüber, der sagt, das ist betrüblich, entspricht aber meinem Einkommen. Und dann gibt es eine andere Hälfte am Markt, die sagt, bei uns wird gesund gelebt und wir haben auch das Geld als Studienrat. Dieses Bild von Markt geht an der Wirklichkeit vorbei. Das tut überhaupt keiner. Dass das Konsequenzen einer Geldrechnung sind, die sich einstellen, ist erstmal das Gegenteil davon, als dass man die Leute mit der Wahrheit konfrontiert, so wird bei uns produziert. Der Markt ist in dieser Frage vielmehr gleichmacherisch. Seitdem es das gibt, verantwortungsvoller Konsum, gibt es überhaupt kein Unternehmen mehr, das von seiner Ware nicht behaupten würde, es würde nachhaltig produziert und sei ethisch wertvoll hergestellt und alle haben ein Siegel. Weil es eine Idee im Publikum ist, eine Wertvorstellung, mit der sie meinen, Unheil abwenden zu können, gehört es zu jeder Unternehmensphilosophie dazu, dass man sich dieser Gesinnung verbunden zeigt. Also zerfällt der Markt erstmal gar nicht so. Und der zweite Hinweis wäre, Es ist doch auch eine verwegene Hypothese zu sagen, wenn man den Unternehmen für ihre Waren glatt das Doppelte auf den Tresen legt, dann verarbeiten sie aber nur Spitzenprodukte. Das ist eine Konsequenz, die auch aus einer Werthaltung gezogen wird, dass quasi der unangemessene Geiz des Publikums die Unternehmen zu einer Konsequenz nötigt, von der sie freigestellt werden, wenn man beim Einkauf genügend Kaufkraft für ihren Gewinn hergibt. Aber da die Zielgröße des Unternehmens eine Relation ist, nämlich die Spreizung der Größen, Kosten, die man aufwendet fürs Produzieren und den Überschuss, den man einsackt, ist der Gegensatz bei keiner Geldsumme erloschen, die man für eine Ware bietet. Mehr ist mehr. Und mehr an Kosten gespart ist auch ein Mehr an Gewinn. Nur deswegen, weil diese Relation die Zielgröße des Unternehmens ist, gibt es den Übergang doch in den Biokonzernen, dass auch die zur Kostensenkung auf Maßnahmen kommen, die hinterher bei ihnen speziell zum Skandal werden, weil man sie bei ihnen und ihrem ethischen Emblem nicht erwartet hätte. Dass die diese Billigarbeiter einsetzen in Marokko oder dass sie auch noch Altöl an ihre Hühner verfüttern.
Nach der anderen Seite hin würde ich auch mal sagen, man sollte sich auch mal die Aufgabe kurz vor das Auge stellen, die der Konsument da überhaupt erledigen soll. Die sollte man nämlich eigentlich ablehnen und diesem Laden vorwerfen. Das macht man mittlerweile, aber da gewöhnt man sich auch an was, das ist eigentlich eine Ungeheuerlichkeit. Bei den Produkten, die Lebensmittel heißen, fängt man an zu prüfen, ob man sie wohl überleben wird. Mittlerweile gibt es in der Schweiz Einkaufswägen, die haben für Leute in meinem Alter gleich oben eine große Lupe angebracht. Damit man das Kleingedruckte auf dem Honig lesen kann. Warum soll man das eigentlich tun, das Kleingedruckte auf dem Honig lesen, wo doch vorne Honig draufsteht? Ja, weil es zur Volksgewohnheit mittlerweile wird, dass man sich bemüht, mit einer Produktion zurechtzukommen, von der man mittlerweile ganz unpolemisch weiß, dass man damit allerhand Kleingedruckten im Honig zu rechnen hat. Da merkt man, das ist übrigens eine richtige Widerlegung von Konsumentenmacht, weil was der Konsument da erledigen soll, unterstellt das Gegenteil von dem, dass er die Macht hat. Da macht er nämlich den Heroen, der probiert, das, was ihm die Herren der Produzenten im Produkt alles für ihre Kostenrechnung einbrocken, für sich ein bisschen gut zu machen. Da ist aber ganz klar, das Machtverhältnis ist umgekehrt. Man reagiert auf die Artikel, die unter Kostengesichtspunkten ebenso aussehen, wie sie aussehen. Also da würde ich eher die Aufgabe ablehnen, als den Gedanken zu machen, die Aufgabe zu erfüllen sei so schwer. Das Argument stimmt.
rassistisches Verhältnis von Wohlstandsgesellschaft und Überflussgesellschaft. Wenn ich das so verstanden habe, sind es die Vorstellung von der Wohlstandsgesellschaft oder der Fehler darin oder die Verharmlosung darin, diese Ideologen das, was in den normalen Proletarierhaushalt eingeht, davon trennen, wofür es im Proletenhaushalt steht. Von daher Qualität und Masse dessen, was dort Eingang findet, ja, etwas titulieren, etwas nur. Eben Wohlstand. Das andere mit der Überflussgesellschaft. Wo du ja gesagt hast, dass auf der Grundlage dessen, die erzwungene Bescheidung der Proletarier am Lohn sortiert wird, eine Notwendigkeit gegen die andere, wo man dazu verzichten hätte oder könnte. Kann man denn jetzt sagen, dass das eine das Element des anderen ist? Das, was für die Überflussgesellschaft behauptet wird, das Element, was wir vorher als Vorschlag in die Welt gesetzt haben.
Was dementiert da jetzt was? Überfluss dementiert Wohlstand.
Ja, wir haben das mit dem Bild von der Überflussgesellschaft. Haben wir das Eingeständnis gemacht, dass das, was den Quartalhaushalt ausmacht, das reicht es. Des pur Notwendigen ist. Im Bild von der Wohlstandsgesellschaft brauchen wir aber das Gegenteil.
Nicht ganz, das ist eigentlich. Man merkt, da wird dasselbe aus zwei Blickrichtungen gelesen. Zuerst wird gesagt, schaut mal her, in ganz normal Verdiener-Arbeiterhaushalten gibt es Sachen, denen sieht man nicht sofort an, dass sie für das ganz existenzielle Überleben gebraucht werden und dafür draufgehen. Langlebige Gebrauchsartikel zum Beispiel. Und dann wird gesagt, also haben die mehr als nur das ganz Existenzielle und das soll man wie ein Lob lesen, obwohl es eigentlich eine ganz fade Aussage ist. Aber da ist das Attribut, es geht doch, Arbeiterleben. Sogar, es sieht sogar aus, als mehr als das bloße Existieren. Dafür soll man diese Gesellschaft schon loben. Das meint Wohlstandsgesellschaft. Bei Überflussgesellschaft wird dasselbe Verhältnis, die Leute haben doch nicht bloß das Allernötigste umgedreht betrachtet. Die haben doch mehr, als sie brauchen. Das ist das Bild das ist das moralische Bild auf den Konsum der Leute für eine Politik, die sagt, sie hat Bedarf daran entdeckt, bei denen das Geld zu kürzen.
Ja, so wie
und zwar so, dass das nicht, das ist keine Schande, das bei denen zu kürzen, die haben es doch. Also erstmal würde ich mir die beiden Bilder so einteilen. Beide operieren da mit dem schäbigen Beweis, naja, man kann doch wirklich nicht behaupten, dass die bloß von der Hand in den Mund leben. Das kann man ja wirklich nicht. Übrigens geht das auch nicht, hat der Marx rausgefunden. Ich weiß aber nicht, ob das deine Frage jetzt beantwortet hat.
Ja, ich habe nur nicht verstanden, warum das dasselbe ist, ob es gesellschaftlich oder großartig nur aus einer anderen Sichtweise.
Ja, weil man in beiden Fällen behauptet, aber das ist eigentlich jetzt gerade gesagt worden, man behauptet in beiden Fällen, die Menschen haben mehr, als sie brauchen. Da kann man ein Plus davor setzen und sagen, also Wohlstand. Mehr als das Notwendige. Man kann aber auch als moralisch denkender Mensch ein Minus davor setzen und sagen, das ist ja mehr als die brauchen. Dieses zweite Argument, das ist doch mehr als der Mensch braucht, das hat ihnen eingeleuchtet, als sie sagen wollten, von dem gehört was abgebaut, was die in ihrer Verfügung haben. Die wollten sagen, wenn man das Lohnniveau in Deutschland senkt, dann tut man den Leuten keinen Tort ab, sondern man baut Überfluss ab. Und ich wollte darauf hinweisen, dass die Art, wie die Leute sich das einleuchten lassen, stimmt, braucht man nicht. Ein Dementi der Behauptung ist. Weil nämlich der Maßstab brauchen zugibt, mehr als die pure Notwendigkeit, ist es gar nicht, an der sie den Reichtum der Welt messen, den sie in die Finger kriegen. Und das ist deswegen ein Skandal, weil diese Welt längst über dieses Brauchen, über das Notwendige raus ist und Waren im Überfluss produziert, ohne dass sie deswegen zugänglich wären.
Aber die sagen doch auch, das, was Sie bei der Überflussgesellschaft als notwendig, als bloße Notwendigkeiten der Leute in Rechnung stellen, dass das im Vergleich zu früher grundsätzlich und überhaupt in der Wohlstandsgesellschaft als das Notwendige als als Wohlstand daherkommt.
Naja, Vergleich macht reich. Das ist halt, je nachdem, wie viel Geld du hast, dann musst du nur einen suchen, der noch ärmer ist, und schon geht es dir relativ gut. Mehr als dieses Verhältnis ist doch gar nicht ausgesagt. In keiner der vorgeführten Rechnungen. Mir geht's gut, verglichen mit früher. Ja, an der Steinzeit war es noch schlechter. Das bringt immer einen Vergleichsmaßstab. Die Absicht diktiert den Vergleich. Es nützt doch gar nichts zu sagen, ich bin heute reicher als gestern. Dann misst du den Reichtum an einem früheren Zustand, aber doch gar nicht an dem Inhalt von dem Reichtum, den du da zur Verfügung hast. Oder was dir fehlt.
Ich habe doch gar nicht kritisiert den Fehler, wie die Leute selber das, was heute in den Signen des Überlebens als Lohnarbeiter ist, eben im Verhältnis zu früher als Luxus daher. Das habe ich doch gar nicht kritisiert, sondern es geht mir um das Verhältnis. Das, was unter Wohlstandsgesellschaft einerseits und Überflussgesellschaft andererseits gefasst war. Aber da behaupte ich, dass selbst der Kühlschrank in diesem Bild absoluter Wohlstand erlernt und nicht als bloßes Mehr über das bloß Existenzielle. Und von daher war meine Frage. Wie sie sich mit ihren eigenen Bildern da ins Gehege kommen, da mit der Motivation.
Na, wenn du es jetzt von den Leuten her nimmst, dann ist der fatale Standpunkt in beiden Fällen. Also wenn du jetzt bei die normalen Leute, die sich sowas antun lassen geistig, dass man über ihre Lebensumstände heute Wohlstand und morgen Überfluss sagt, wenn die sagen, stimmt, ist was dran, dann ist das Fatale an diesen Menschen, dass sie damit geistig einwilligen, ihre ganze eigene Lebenslage unter dem Gesichtspunkt geht doch zu beurteilen. Und wer das macht, der willigt ein in das Experiment, das mit ihm und seinem Einkommen und dem, was man damit überhaupt bezahlen kann, von den Arbeitgebern beim Einkommen und von den Unternehmern beim Preiseverlangen angestellt wird. So, dann sagen die, das ist das Fatale an der Einstellung, zu sagen, ja, geht doch, und in dem Moment, wo es geht, sage ich, naja, aus dem Gröbsten bin ich raus. So ist der Wohlstandsgedanke von unten. Und dann nimmt man einem was weg, die Preise steigen, die Löhne aber nicht. Und mit dem Argument, aber ich habe es doch gebacken gekriegt, es geht doch, willigt man ein in die Deutung, dass das, was man jetzt nicht mehr hat, so gesehen ja auch verzichtbar war. Weil es geht ja.
Man hat doch schon vorher auch eingewilligt in die Sichtweise, dass eigentlich denjenigen Leuten, die den ganzen Schrott produzieren, das Zeug nicht zusteht. Weil Wohlstand deutet doch nur auf den Boris Becker hat einen Fernseher, Ackermann hat einen Fernseher. Ja, das ist doch wohl selbstverständlich. Sondern heißt doch immer, sogar die Arbeiter haben heutzutage Fernseher. Also sogar die Leute, die die Fernseher herstellen, schaut euch das mal an, ungeheuerlich, die haben heutzutage Fernseher. Und wer sich das als Wohlstand einleuchten lässt, der lässt sich doch einleuchten, dass er eigentlich zu einer Klasse gehört, nämlich zu der produzierenden Leute, bei denen das ja fast schon erhört ist, dass sie von dem, was sie produzieren, einen Teil abkriegen.
Bei denen es jedenfalls selbstverständlich ist, dass sich die eigenen Lebensumstände in der Formel Existenzminimum plus bewegen. Ja, das ist übrigens Existenzminimum plus, das ist eine schlampige Ausdrucksweise, was der Marx gesagt hat, was der Lohn sei. Und da hat er gesagt, aber bloß die Leute so zu bezahlen, dass sie nacktes Überleben machen, damit geht nicht mal Kapitalismus zu machen, hat er behauptet. Dann gibt es nämlich immer kleinere Kinder und die taugen dann hinterher nicht mal mehr für die Bundeswehr. Insofern hat er gesagt, der Lohn, das ist ein Kampf, der geht um genau so was Schäbiges, Existenzminimum plus, ein historisch-moralisches Element. Und die ideologischen Überhöhungen davon sind diese beiden Formeln, Wohlstand und Überfluss.
Jetzt noch ein Fall gekommen, ich weiß nicht, ob das schon abgehandelt worden ist, zu der Konsumentenmacht. Also Konsumentenmacht ist ja fürchterlich beliebt. Und kaum redet man darüber, wie die Produktion so läuft, heißt es ja immer, ja, aber der Konsument kann es ja richten. Er muss halt nur das Richtige kaufen. Jetzt treten die Leute, die sind ja nicht geschieden. Denn einerseits sind sie Produzenten von Lebensmitteln oder allen möglichen anderen Waren und andererseits sind sie Konsumenten. Sondern dieselben Leute sind beides. Also derjenige, der konsumiert und dann entweder die neuseeländischen oder die Hamburger Äpfel kauft, ist gleichzeitig der, der vielleicht nicht unbedingt Äpfel hergestellt hat, aber irgendwas von diesem Zeug schon hergestellt hat. Bei diesen beiden Rollen, in denen der Mensch gleichzeitig ist, ist es immer sehr beliebt zu sagen, ja, als Konsument hat er die Macht. Aber es ist sehr unbeliebt zu sagen, als Produzent hat er die
Macht.
Jetzt ist er aber doch derjenige, dem ist zwar nicht eingefallen, dass er die Äpfel mit Pestiziden besprüht, sondern es ist schon seinem Unternehmer eingefallen und ihm auch nicht, weil er charakterlich reformiert wäre, sondern weil es in der Logik dieser Produktion liegt, dass sich der durchsetzt, der am meisten Gewinn macht. Aber als Produzent sprüht er auf Geheiß das Gift auf die Äpfel und macht all die anderen Sachen. Jetzt ist es überhaupt nicht beliebt zu sagen, doch mal als Produzent sein. Verweigere dich doch. Sprüh das Gift nicht auf die Äpfel. Warum ist das eine so beliebt, zu sagen, kaufe die richtigen, die guten Äpfel, die es in Klammern gar nicht gibt, und das andere so unbeliebt? Ja, das ist doch, weil in dem einen Fall, wenn man sagt, als Konsument hast du die Macht, hat man damit behauptet, diese Produktionsweise, so wie sie geht und steht, wäre schon in Ordnung. Denn alles, was in ihr angerichtet ist, kann man ja heilen, indem man das Richtige einkauft. In dem anderen Fall hätte man aber gesagt, da müsste man sich gegen deren Logik zur Wehr setzen. Also das ist doch der Grund, warum niemand drauf kommt, die Leute bei ihrer Produzentenmacht zu packen, sondern immer nur die Konsumentenmacht ins Feld geführt wird.
Das ist auch eine Grundlage, aber das ist eine andere Ausdrucksweise davon. Ein Produzent taucht ja hier in diesem Laden schlichtweg als Kost aus, die minimiert ist, um das, worauf es ankommt, zu steigern. Als Konsument wird er insofern geschätzt, als er der Realisator vom Stück dessen ist, was dann als Gewinn beim Kapital zum Kapital zurückfließt. Als Kost, und dann wäre er das als Produzent, ist er eigentlich etwas, was ein Mittel ist, um etwas hervorzubringen. Und dieses Mittel ist halt dann so einzusetzen, dass man mit möglichst wenig Kost viel Waren produziert. Auf der anderen Seite kommt es halt auch an, dass wenn er als Konsument auftritt, dann auch bei den Richtigen die Realisierung seiner Waren zustande bringen. Das ist doch die Grundlage von dem Schätzen und darauf kommen. Da soll er doch seine Souveränität. Da ist er souverän. Am anderen ist er halt erfüllt.
Wenn ich mir die Frage aber vorlege, wieso kommt das eigentlich so auf mit der Konsumentenmacht, dann ist meine erste Antwort, die kommt mir viel, viel, viel schlichter. Das ist der Opportunismus gegenüber dem, was man darf und was man nicht darf. Deine großartige Freiheit in der Marktwirtschaft begrenzt sich nämlich darauf, dass wenn du dein Geld verdient hast, dann beginnt deine Freiheit, dir auszudenken, wofür du es ausgibst. Das darfst du wirklich. Da darf sich nicht mal ein Minister einmischen und dir in dieser Frage Direktiven erteilen. Da bist du der freie Mensch. Während wenn du arbeiten gehst, bist du der Angestellte, der unselbstständig Arbeitende, der Weisungsgebundene. Jetzt habe ich noch die höflichen Ausdrucksweisen dafür benutzt. Und das scheint den Leuten das Selbstverständlichste von der Welt zu sein, dass man etwas Gutes für sich natürlich nur dort tun kann, wo man es darf. Also wäre meine erste Antwort, diese ganze Theorie der Konsumentenmacht, die lebt von einem bodenlosen Opportunismus.
Dann schon die erlaubte Vergiftung in den Lebensmitteln mit Grenzwerten. Gucken muss, wie viele Grenzwerte irgendwo drin sind oder was da alles reinkommt.
Ja, das ist die Frechheit, dass was ich vorhin gesagt habe, diesen Arbeitsauftrag, den sollte man nicht annehmen, obwohl es einem gar nichts anderes übrig bleibt, sondern den sollte man dem Laden mal vorwerfen. Das Bundesumweltamt sagt übrigens, es hinkt mit seinen Diagnosen, was in Lebensmitteln alles da drin stecken kann, immer dem Erfindungsreichtum kostenbewusster Unternehmer hinterher. Und dann soll ich das im Laden machen, vorauseilend. Ja.